Happy Shooting, Folge 155. Sehr obszön.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Das reicht, dann wird halt die Sendung mal nicht 100 Minuten lang. Das ist eh spät für dich.
Ja, wie spät ist eigentlich? Oh, ich muss aufhören, ich muss weg. Ja, 3, 2, 1.
Halt!
Andersrum. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Was? 1, 2, 3, los.
2, 3. Oh, es trudeln die ersten Fragen ein. Ach nee, das warst du. Ach nee, da kommt eine Frage. Ach nee,
Alex Schnappert, ihr retweetet.
Das ist ein Retweet und keine Frage.
Fangen wir jetzt an?
Ja.
Boris.
Chris.
Wie geht's Tanja?
Besser. Ist noch krank.
Das pfeifische Drüsenfieber.
Ja, ist noch krank geschrieben jetzt wohl die Woche und Leberwerte müssen nochmal gecheckt werden. Sieht aber wohl soweit ganz gut aus. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle da draußen, die so lieb gute Besserung gewünscht haben. Habe ich natürlich alles weitergegeben und scheint auch geholfen zu haben. Thumbs up.
Ja, Gott sei Dank. Und du hast es noch nicht?
Nee.
Gut, weil wir haben ja nächste Woche einen Workshop im Kloster.
Das wäre äußerst übel, ja.
und ich habe da eigentlich schon ein bisschen auf dich mitgezählt.
Ja, das wäre nicht schlecht, weil der ist ja doch relativ voll geworden.
Jo, treten wir mal die heutige Sendung offiziell los.
Ja.
Das ist Happy Shooting, der Fotopodcast.
Folge 155, falls ich das nicht schon am Anfang gesagt habe.
Ja, und es geht wie immer um Fotografie. Für alle, die neu sind, die wissen das jetzt auch. Die vielen, die Millionen Hörer, die schon länger dabei sind, brauchen das ja nicht mehr wissen.
Ja, wir haben ja Myriaden von Zuhörern.
Das ist eine Myriade, okay. Lass uns mal kurz durch die Themen gehen. Heute ist, ich sag mal nicht eine kurze Sendung, weil dann wird es ja eh wieder zu lang.
Genau, wir müssen auch mal gucken, was noch an Twitter-Fragen reinkommt. Aber wir haben einen Hinweis auf eine Soapbox.
Ja, heute gibt es einen Hinweis auf eine Seifenkiste. Dann haben wir zwei Beiträge zum Thema Hochzeitsfotografie.
Dann gibt es hier einen Eintrag von dir zum Thema Monis Motivklingel. Den finde ich ja sehr obszön.
Ja, jetzt hast du es gerade geschafft.
Das ist der Cliffhanger.
Alle männlichen Hörer dranbleiben werden. Obszöne Eintrage von Moni. Gut, lassen wir es mal dabei. Dann haben wir, was ist ein Audiokommentar?
Ja, mit einer eingeschlossenen Frage. Da geht es so um, lasst euch überraschen. Dann haben wir, ein ganz tolles Feedback. Fotos verkaufen mit Mafia-Filmerlebnis.
Da bin ich immer gespannt. Und wir werden uns ein bisschen über Workshops unterhalten. Und zwar gehen wir gerade in die Planung für das nächste Jahr. Mhm.
Ja, dann natürlich Leica M9 und X1. Was wird da wohl gekommen sein? Also zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, ist das natürlich schon Vergangenheit. Aber gucken wir mal.
Ja, aber die wichtigste Meldung, ich habe gerade kurz vor der Sendung unser Bodensatzproblem gelöst.
Ja. Wir haben jetzt quasi keinen Bodensatz mehr.
Nee, der Bodensatz ist jetzt weg. Also wer es nicht weiß, der Bodensatz ist der Teil unserer Inbox für die Show mit Fragen und so weiter. Ja, der halt manchmal dann doch, wo so ein paar Sachen einfach unten liegen bleiben. Bei einer kleinen Aufräumaktion habe ich es jetzt geschafft, den nicht zu löschen. Aber wir haben im Prinzip jetzt jeden Eintrag auf dem Bodensatz hat das aktuelle Datum von heute bekommen.
Richtig, sind also jetzt alles brandaktuelle Fragen und Themen.
Genau. Also damit drehen wir nie wieder über den Boden.
Aber ich glaube, in unserer Mailbox sammelt sich schon der nächste, denn wie gesagt, durch viele Termine und Krankheiten und Urlaub bin ich da nicht mehr so ganz auf dem Laufenden. Ich gehe da so im Augenblick nach dem wilden Prinzip durch. Wenn da eine aktuelle E-Mail von euch reinkommt, eine aktuelle Anfrage oder irgendetwas, versuche ich die möglichst auch bald zu beantworten. Aber es schlummern da noch viele ungelesene und unbeantwortete E-Mails. Also bitte nicht verzagen, habt ein bisschen Mitleid. Wir sind nur zu zweit und haben eben auch noch einen Tagesjob und Familie und noch ein paar nebenberufliche Jobs, die wir da versuchen zu klären.
Ja, Podcasten ist ein schlecht bezahlter
richtig.
Job, der ganz schön viel.
Das soll aber nicht heißen, dass ihr aufhören sollt, E-Mails zu schicken und Audiokommentare zu schicken. Auf gar keinen Fall. Also macht ruhig weiter. Ja, fordert uns. Wir nehmen das als Herausforderung doch dankend an.
Ja, was wir auch tun, ist natürlich immer so ein bisschen abgrasen, was denn gerade so aktuell abgeht in der Welt der Fotografie oder allgemein in der Welt der Dinge, die uns so interessieren. Und jetzt muss ich mir mal kurz Luft machen. Es ist doch nicht wahr, dass sowohl eine Firma Apple als auch eine Firma Leica es wagt, den Tag nach unserer Showaufnahme, aber der Tag vor der Veröffentlichung, den Tag vor der Veröffentlichung zu wählen, um ihre wichtigste Ankündigung des Jahres zu machen. Die haben ja wohl den Arsch offen. Das geht ja wohl so. Also, das ist, wie ihr wisst, nehmen wir die Sendung ja meistens am Dienstag auf. Heute ist der 8. September, wo wir das aufnehmen. Die Sendung wird aber am Donnerstag veröffentlicht. Das ist der 10. September. Und sowohl Leica als auch Apple sagen, juhu, der 9. September ist unser Ankündigungstag. Dann gibt es noch
reichlich Events. Also Leica plant ja eine Vorstellung neuer Kameramodelle, da reden wir gleich drüber. Apple hat ein Event unter dem Titel It's Only Rock'n'Roll, But We Like It gestartet. Da werden wohl neue iPods kommen, wie schon eine Firma Hammer hat es mal wieder nicht zurückhalten können und hat diese Dinger auf der IFA schon ausgestellt, die Hüllen, oder zumindest in Fotos öffentlich geworden. Dann sollen die Beatles ja wohl irgendein Event geplant haben, also echt? Die zwei, die noch übrig sind, da geht's wohl um komplett remastered oder remixed Album, weiß nicht, ist das denn das 9. Album, bin da nicht so ganz firm.
Vielleicht ist der Beatles und Apple Event ja identisch.
Das vermute ich ja, also mein Tipp, ja, ich gebe jetzt mal, wir kommen ja gleich zu den Leica-Gerüchten, ich gehe jetzt mal auf das Apple-Gerücht ein, es ist ja eine Stones-Headline. Ich glaube aber, die spielt auf die Beatles an, weil die Beatles jetzt diese Remastered-Geschichten rausbringen, digital verkaufen, wenn dann richtig. Und zwar alle Alben auf einem gelben Yellow Submarine iPod Classic.
Du hörst zu viel MacBreak Weekly.
Hör ich nicht.
Hörst du nicht?
Haben sie das da auch schon gesagt oder was?
Ständig. Schon seit ungefähr 3 Jahren.
Was, und dass die Beatles-Alben kommen sollen? Ja, das ist klar.
Dass der gelbe Yellow Submarine.
Ach so, das wusste ich nicht, sorry. Aber den würde ich wahrscheinlich sogar nehmen, wenn er nicht zu teuer ist. Ja, und dann gibt's noch ein Wiki-Event, ja, Bully Herbig, ne, die starken Männer kommen auch am 9.9. ins Kino.
Ich bin ja ganz großer Wiki-Fan. Ich werde zwar da morgen nicht hingehen können, aber dem muss ich mir geben.
Ja, ich auch. Ich habe schon die Vorschau gesehen und ein bisschen vom Making-of, das wird geil. Ja, und ich habe einen 10. Hochzeitstag, ist auch gut, ne?
Du hast einen 10. Hochzeitstag?
Ja.
Wow, gratuliere.
Quasi, oder gestern, wenn ihr das hört.
Mann, bist du alt.
Ja, so ist das. Das hält jung, kann ich dir sagen.
Ja, na gut, jetzt versuchen wir mal zumindest, also jetzt könnten wir uns, wir setzen uns dermaßen in die Nesseln und liegen voll daneben, oder wir haben, also das Problem ist ja wirklich, das ist das Zeitproblem. Was wir jetzt sagen, zum Beispiel über den Leica-Event, kann komplett daneben liegen und das kann voll richtig gewesen sein. Aber ich sag mal, es ist so viel Information rausgeleakt, dass man fast schon mit Sicherheit davon ausgehen kann, dass es eine Leica M9 geben wird.
Ja, und zwar mit Full Frame, also mit 35 mm Format.
Genau, volles Format. Das Problem bei der M8 war ja unter anderem, dass sie ein relativ, das Problem ist, wenn man eine Kamera so kompakt machen will, dann kommt das Licht am Rand des Sensors so schräg an, dass der Sensor gar nicht mehr so viel davon mitkriegt. Und dann hat er das Problem, dass er unglaublich stark vignettiert. Und da hat Leica jetzt anscheinend eine komplett neue Mikrolinsenstruktur gemacht auf dem Sensor, die das Ganze irgendwie machen soll. Das alte Leica-Infrarotfilterproblem soll gelöst sein. Also man muss nicht mehr wie bei der M8 vorne einen Filter noch zusätzlich draufschrauben.
Das ist natürlich ein Nachteil für alle, die das Ding genutzt haben für Infrarotfotografie, weil dafür war die richtig gut geeignet.
Ja, und dann schnell noch eine M8 besorgen.
Tja.
Dann soll sie extrem super leise sein. Also das ist ja eigentlich sogar eine klassische Street-Photography-Kamera. 18 Megapixel wird gemunkelt und naja, es ist eigentlich ganz müßig, hier drüber zu reden, weil hat sich wahrscheinlich keiner leisten können.
Ich habe mal was Leuten hören von zwischen 5.000, 6.000 Euro sowas.
Da schätze ich, wird sie ungefähr landen. Das ist, mal schauen. Also
Ich bin übrigens auch mal gespannt, wie denn die Bedienelemente angeordnet sind. Ich weiß nicht, kennst du diesen Bericht von diesem Kriegsfotografen, der mit der Leica M8 unterwegs war und eigentlich mal ganz sachlich berichtet hat, was ihm daran alles nicht gefällt. Dass die Knöpfe aus Versehen gedrückt werden, wenn das Ding eben an die Schutzweste schlägt. Dann muss der die eben abtapen und dass das Wahlrad eben keinen Anschlag mehr hat, sondern eben voll durchdreht, weil es halt quasi digitales Wahlrad ist und du eben nicht mehr im Dunkeln sagst, ich gehe jetzt bis Anschlag, dann zwei zurück und dann weiß ich, wo ich bin. Und all solche Kleinigkeiten, die eigentlich für einen Extremeinsatz einfach wichtig sind, hat die M8 nicht leisten können. Und, oder zum Beispiel schnell die Speicherkarte rausnehmen, ja, wenn du irgendwie verbotene Fotos eigentlich machst und jetzt kommt irgendjemand auf dich zu und will das Ding konfiszieren, dass du schnell noch die Karte sicherst. Das war wohl bei der M8 schwierig, weil du die ganze Bodenplatte irgendwie abnehmen musstest. So richtig retromäßig. Da bin ich mal gespannt, also inwieweit das Design von dieser M9 überarbeitet wird oder ob sie nur das Innenleben geändert haben.
Ja, also wir haben ja möglicherweise eine Chance, mal einen in die Finger zu kriegen, und zwar wenn unser Wiederholungstäter Marc mal wieder auf den Workshop kommt. Der hat ja eine M8 dabei in Berlin. Und,
aber der hat sie nicht mehr.
Nee, aber vielleicht kommt er ja mit einer M9.
Das weiß es könnte ja sein, das traue ich ihm zu.
Also Marc, geh mal einkaufen, wir wollen die dann mal testen.
Ja, genau.
Nee, also so von den Features und naja, also ist natürlich schon sexy, aber...
Aber sag doch mal was zur X1, da habe ich mich noch gar nicht schlau gemacht.
Ja, also die X1, das sind die zwei Kandidaten, die anscheinend morgen vorgestellt werden, beziehungsweise wenn ihr das hört, hoffentlich gestern vorgestellt wurden, damit wir nicht ganz so blöd aussehen hier. Die X1...
Man hört uns ja nur und man sieht uns ja nicht.
Ja, man liest von der X1, es soll eine APS-C-Kamera sein. Wenn man sich die Größe anschaut, also ich hab mich am Wochenende mit jemandem unterhalten, der meinte, naja, also die sieht ja von den Bedienelementen und der Platzierung und so weiter sehr nach der neuen Panasonic GX1 aus. Und das ist eine Micro Four Thirds Kamera. Jetzt müssen wir sagen, die Leica und Panasonic, die sind ja eh schon länger miteinander im Bett. Und zwar, wenn du dir mal die Panasonic LX3 anschaust, die ich mir gekauft habe, die kleine kompakte, die ist ja baugleich mit der Delux 4 von.
Ja, das hatte mir auch der Lars erzählt, also wo ich ja war für diese Wildlife-Geschichte im Wildgehege oder Naturgeschichte im Wildgehege. Mhm. Und der hat mir das auch erzählt, weil der sitzt nämlich in so einer Hotline, der muss da Kunden betreuen und die wollen dann halt eine Leica haben und so. Und wenn er dann sagt, ja, und eine Panasonic geht nicht, nee, Panasonic, das taugt ja alles nichts und so, die sind identisch.
Ja.
Tja.
Also die X1 wird gemunkelt, soll die GX1 von Panasonic sein, denn vom Namen her ist es ja auch schon recht ähnlich. Und damit dann auch eine Micro Four Thirds. Ja, wir werden sehen. Oder wir haben schon gesehen, ich werde auf jeden Fall... Weißt du, Leica macht ja da jetzt ein Live-Event. Die haben ja einen Live-Video-Stream irgendwo. Mal schauen, welche Server man da wieder irgendwie in die Knie zwingt. Jetzt muss ich nur schauen, hoffentlich ist das vom, ich habe gar nicht geschaut, wie es vom Timing her ist, weil ich will natürlich auch parallel dazu den Live-Blog-Refresh machen für die Apple-Geschichte, wie sich's fast schon gehört. Naja, wir werden sehen. Also Leica ist auf jeden Fall interessant, auch wenn es sich wahrscheinlich nicht viele leisten können, aber es klingt interessant.
Tja, auf jeden Fall.
Ja. Du warst deine Wildlife-Geschichte. Lass uns mal kurz über Workshops reden.
Workshops, jawohl.
Workshops. Und zwar nächste Woche im Kloster. Eine Woche im Kloster, das ist ja mittlerweile hinreichend bekannt.
Genau.
Dann haben wir vom 2. 4. Oktober noch einen Workshop in Northeim.
Zum Thema Licht, ganz genau. Wir hätten auch noch freie Plätze, also wenn sich noch jemand anmelden möchte. Neulich kam gerade noch eine Anmeldung rein.
Geil. Also geht auf happyshooting.de/workshop. Und was Happy Shooting angeht, war es das dann?
Für 2009.
Für dieses Jahr, genau. Es wird nächstes Jahr wieder Workshops geben.
Und dann haben wir schon so ein paar grobe Ideen, was wir 2010 wohl mal machen würden wollen.
Ja. Also es ist noch nichts in Beton gegossen, noch nichts zementiert, aber so, es schwebt uns mal wieder Berlin vor. Das war dieses Jahr im April dermaßen klasse.
War eine super... War eine super Stimmung, war eine ganz, ganz tolle Umgebung da. Also das werden wir wiederholen. Mhm. Und dann haben wir ein ganz, ganz tolles Angebot für Dresden bekommen.
da sagen wir jetzt noch nicht viel dazu, aber Berlin wird wahrscheinlich nicht wieder Tempelhof werden, aber wir versuchen was Vergleichbares an Land zu ziehen. Mhm. Dresden, ja. Müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, ein bisschen überraschen lassen.
Wenn Dresden klappt, könnte das richtig... richtig geil werden.
Ja, Gucken wir mal. Genau, und Dresden zwar möglicherweise eben in verschiedenen Ausprägungen, also
ja,
Also schauen wir mal. Vielleicht machen wir eine Niederlassung in Dresden auch. Wie wäre das?
Ja, so Dresden haben wir zumindest einmal tatsächlich Dresden. Vielleicht sogar noch mit einer kleinen angeschlossenen Reise. Müssen wir mal schauen, ob das alles klappt. Also Details folgen da. Und zum anderen haben wir natürlich die Option auf Moritzburg, das ja in der Nähe von Dresden ist. Da gibt es eben dieses Wildgehege, da war ich. Ihr könnt das nachhören auf nsonic.de in dem Podcast. Vorletzte Folge, irgendwie sowas. Da gibt es ein On-Tour von mir. Da war ich mit dem Lars, der hatte mich eingeladen. Der Lars ist Natur- und Wildlife-Fotograf, hat auch entsprechende Ausrüstung, hat Erfahrung, kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Der wäre dann also auch mit vor Ort. Und so richtig Wildlife ist schwierig zu machen als Workshop. Da kannst du eigentlich maximal zu zweit, vielleicht noch zu dritt losgehen. Dann wird das aber schon schwierig, weil mit wie viel Tarnzelten willst du los und so? Und wie lange willst du dich auf die Lauer legen?
Ich weiß, wie du es machst.
Ja?
Sprühkleber.
Sprühkleber, genau. Ganz viel Sprühkleber.
Einfach
aus so einem Löschflieger, ja? Statt Wasser einfach Sprühkleber abwerfen. Ja,
dann bist du so erstarrt und dann kannst genau. du die Bären und was da auch alles rumrennt.
Also echtes Wildlife. Es ist angefragt worden tatsächlich, aber das geht organisatorisch einfach nicht auf der Reihe. Aber Wildgehege ist natürlich eine schöne Alternative. Ist nicht wirklich Wildlife, ist mehr Naturfotografie. Aber immerhin hat man mal mehr als ein Kätzchen vor der Linse.
Und man muss sich nicht morgens schon um 4 aus dem Bett schälen, oder?
Richtig.
Wäre auch nicht schlecht, aber naja.
Also da in der Richtung könnte man was machen. Geht dann eher mehr um Naturfotografie, eben Tiere mit eingeschlossen, Umgang mit großen Teles und ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie man denn Wildlife angeht, wenn man das mal machen möchte.
Du hast ja so ein hübsches, dickes Tele besorgt jetzt, richtig?
Ja, ich habe das 100 bis 400 von Canon. Und das 4028, was da auf den Fotos zu sehen ist im Flickr-Stream, das ist das von Lars.
Ach so.
Ich durfte das nur mal benutzen.
Ich habe das gesehen und dachte mir, nee, jetzt ist er ausgetickt. jetzt hat er nicht mehr ganz alle im Schrank.
Ja, der hat sie zwar alle, aber nicht mehr in der richtigen Reihenfolge. Nee, nee, das habe ich nicht gemacht. So viel Kohle habe ich hier nicht über.
Ja, gut. Dann wird es natürlich, also dieses Jahr habe ich zum ersten Mal hier in Tübingen die Einsteiger-Workshops veranstaltet. Mhm. Und das war eine ganz spannende Veranstaltung, weil das schon so wieder Back to the Basics ist. Also da musste sogar ich mir dann manchmal überlegen, ob ich das nicht schon alles so ein bisschen für zugebonkte Sache sehe und die Einsteiger eben dann wirklich noch Fragen haben, von denen ich glaube, die sind eigentlich keine. Aber das war unglaublich tolle Lernerfahrung für beide Seiten. Das hat auch riesen Spaß gemacht. Werden wir auf jeden Fall wiederholen.
Ich kenne das. Ich werde ja auch oft gefragt, so in der Firma, und da kommen manchmal Fragen, da denkst du, sag mal, da fragt er das jetzt wirklich.
Ja.
Aber es ist tatsächlich so. Und dann erklärst du das ganz vorsichtig und dann richtig siehst du, wie die Augen aufgehen, dann und plötzlich machen sie bessere Fotos und das macht Spaß.
Ja. Naja, und dann, was haben wir noch?
Everest Track liegt an, 2010.
Ja, der 2010er Everest Track liegt an. Und jetzt würde ich mal sagen, wer sich interessiert für einen Workshop nächstes Jahr und noch nicht im Newsletter eingetragen ist, der sollte das bitte schleunigst tun. Mhm. Wir haben nämlich dieses Jahr wirklich vor, einen Großteil der Workshops, soweit es geht, auch wirklich schon dieses Jahr zu veröffentlichen und mit Inhalten, mit Anmeldemöglichkeiten und so weiter. Das heißt, ich sag mal so, Weihnachtsgeschenk und solche Geschichten, das könnte also schon mal, wenn ihr mal irgendwie jemandem was schenken wollt oder so, dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Also deshalb, wir kündigen es über unseren Newsletter an, den findet ihr, wenn ihr auf happyshooting.de/workshop geht und dort dann unter Informationen, da gibt es den Newsletter. Und da könnt ihr einfach eure E-Mail-Adresse hinterlassen. Wir linken da mal hin von den Shownotes. Und dann bekommt ihr garantiert Bescheid, wenn wir was tun. So,
ja.
Genug jetzt dazu.
Genug von Gerüchten und Eigenwerbung, aber so viel muss mal sein, weil damit verdienen wir nun auch ein bisschen das Geld, um euch das hier alles kostenlos auf die Ohren drücken zu dürfen. Jetzt haben wir ein ganz, ganz tolles Feedback gekriegt vom Thomas und da habe ich ja fast am Boden gelegen, als ich das gelesen habe und ich dachte mir, das lese ich euch jetzt mal vor. Ich hätte es halt noch viel lieber als Audiokommentar gehabt, weil da hätte er richtig schön das selbst mal erzählen können. Ich lese es euch mal vor. Hallo ihr zwei. Vielen Dank für die vielen tollen, lehrreichen und unterhaltsamen Folgen eures Podcasts. Ich fotografiere eigentlich erst seit circa einem Jahr, habe mir mehr aus Jux und Neugier eine Canon 1000D gekauft, da sie erschwinglich wurde. Zeitgleich empfahl mir ein Freund euren Podcast. Mittlerweile habe ich einen groben Plan von dem, was ich tue und auch eine kleine, aber feine Ausrüstung beisammen, um die Dinge so aufs Bild zu bringen, wie ich es mir vorstelle. Gestern habe ich sogar, mehr durch Zufall, meine ersten Bilder verkauft. Bei einer Wohnungsbesichtigung, in Klammern nicht Zium, hat ein Interessent mehr Aufmerksamkeit auf meine Bilder an der Wand als auf die Wohnung gelegt. Er fragte, ob ich Fotograf wäre und ob ich meine Fotos schon oft verkauft hätte. Ich habe ihn aber vertröstet und gesagt, dass ich Amateur sei und noch nie was verkauft habe und mir nichts weiteres dabei gedacht. Einen Tag später stand er unangekündigt vor der Tür. Als er sich als Besitzer des Sexladens von gegenüber vorstellte und gleich seinen Geschäftsführer mitbrachte, ist mir ein kleines bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Ich kam mir ein bisschen vor wie in einem Mafia-Film für Arme. Aber er kam nicht wegen mir oder seinem Geschäft. Er kam wegen meiner Fotos. Er wollte sein Wohnzimmer umdekorieren und hat mir verhältnismäßig viel Geld für 6 Abzüge geboten. Einen Tag später bin ich in besagten Sexladen spaziert. Ist auch eine schöne Ausrede.
Ich will nur die Bilder vorbei. Normalerweise holt man da was ab und bringt nichts vorbei.
Ja. Aber okay. Ist übrigens ein Sexladen, er wollte 6 Abzüge. Na gut. Mit 6 Bildern auf der CD. Und ich bin mit einem sehr zufriedenstellenden Geldbetrag wieder herausspaziert. Ich wollte ihm eigentlich Abzüge machen, jedoch wollte er ein Sonderformat, selbstverständlich, als Sexladen. Ja, das wäre teuer geworden. Also wollte er nur die Dateien, als ich ihm gesagt habe, was denn so ein Druck kosten würde. Ich jedoch hatte mein kleines Erfolgserlebnis mit Mafia Touch. Spannung, Spaß und was zum Spielen, denn den Erlös habe ich postwendend in eine neue Festplatte für Fotos umgesetzt.
Jetzt dachte ich, den hätte er gleich dort im Laden getauscht.
Ja, weiß ich auch nicht. Ich wollte euch einfach diese kleine Anekdote mitteilen. Ohne euch wäre ich nicht so zum Fotografieren gekommen. Ihr leistet einen riesigen Beitrag, den Menschen die Fotografie nahezubringen und das in einem sehr modernen Format. Dickes Danke. Liebe Grüße, Thomas aus Berlin.
Und ich habe jetzt Tränchen in den Augen.
Pipi ist in den Augen. Ist das geil. Ja, also ich finde das ganz, ganz klasse, weil das ist wirklich ein riesiges Gefühl. Das kann jeder nachvollziehen, der mal ein Foto verkauft hat.
Oh ja.
Und das mehr oder weniger vielleicht sogar durch Zufall. Man wird also angesprochen und wird dieses Bild dann los und kriegt sogar noch was dafür. Also egal, ob es jetzt Geld ist oder eine Gegenleistung. Das ist einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und so eine Story, ja, das ist natürlich der Knüller.
Völlig klasse. Super. Ah, ja gut, dann hören wir uns jetzt mal an, was der Johannes zu sagen hat.
Jo.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Happy Shooting Podcasts und hallo, lieber Boris und lieber Chris.
Hallo.
Nachdem ich Ende Juli in Tübingen einen Happy Shooting Workshop besucht hatte, und mich danach in sehr, sehr lange Sommerferien begeben hatte, melde ich mich jetzt aus eben diesen Ferien aus dem kleinen Ort Schua am gleichnamigen Fluss in Norwegen. Ich habe in meinem Urlaub in verschiedensten Situationen fotografiert. Ich war eine Woche im Dauerregen auf dem Gletscher unterwegs. Ich war zum Reiten im Dovrefjell. Da sind ganz viele Fotos entstanden. Und so auch hier in der Gegend dieses Flusses, wo ich 3 verrückte Paddler aus Irland und einen aus Schottland kennengelernt habe. Und die habe ich einfach mal gefragt, ob ich mal mit kann, um sie zu fotografieren, bei dem was zu machen. Der Plan war, an den Fluss Tora zu gehen. Das sind Stromschnellen im Schwierigkeitsbereich Wildwasser 4 und 5. Die Paddler wissen, das ist schwer bis wahnsinnig schwer, für mich unfahrbar. Das sind also nicht einfach nur Stromschnellen, sondern dann muss man sich schon Wasserfälle mit gut 8 bis 10 Meter Höhe vorstellen oder Katarakte, die die Paddler fast gänzlich zu verschlingen scheinen. Die Idee war, fotografisch gesehen, mich möglichst tief über dem Wasserlevel zu bewegen, möglichst nah ranzugehen, um die Mächtigkeit dieser Passagen deutlich zu machen.
Mutig.
Also absichtlich mit der Perspektive zu arbeiten und mit stürzenden Senkrechten. Ja, soweit so gut. Das Problem war nur, dass wenn ich nahe genug rankam, um eben diese Perspektive zu erzielen, dass dann so viel Sprühwasser in der Luft war, dass innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von Sekunden, mein Objektiv mit einem Film aus Sprühwasser überzogen war. Das ist ja nun für eine moderne Kamera, die einigermaßen gut gekapselt ist, kein Problem. Für die Bilder wird das ziemlich schwierig. Und da hilft auch keine lange Gegenlichtblende mehr. Da musste ich mir also ganz schnell was anderes überlegen. Eine wirklich zufriedenstellende Lösung habe ich nicht gefunden, außer Tuch in die Tasche, regelmäßig wischen und das Objektiv möglichst lang mit der Hand bedeckt halten. Wer da eine bessere Idee hat, der möge sich gerne bei mir melden. Jo, letztlich bin ich dann doch noch etwas weiter weggegangen, um mit maximaler Brennweite die Paddler in ihren Aktionen festzuhalten. Was dabei entstanden ist, könnt ihr euch gerne mal auf meinen Flickr-Account angucken. Da ist einmal ein Versuch nahe dran, dementsprechend etwas eingetrübt das ganze Bild. Zum anderen eben wie beschrieben mit großer Brennweite aus etwas größerer Entfernung und die Paddler dann dafür relativ bildfüllend bzw. gut erkennbar. Perspektive wäre für die Zukunft sowas ja längerfristig mal gemeinsam mit ein paar Paddlern zu planen und dann auch durchzuführen. Ja, ansonsten wünsche ich euch auch einen schönen Spätsommer daheim in Deutschland und jo, happy shooting.
Ja, happy shooting. Johannes. Johannes hat, ja genau, unser Protokollant. Der Johannes, muss man dazu sagen, hat hier auf dem Workshop in Tübingen, den Mensch-Workshop, quasi von vorne bis hinten den Workshop fast 1:1 durchprotokolliert.
Jo, der Hammer war das. Das ist
dermaßen hammergut gewesen. Yep. Da konnte also jeder der Teilnehmer das hinterher nochmal wirklich sehr gut nachlesen, was wir da getan haben. Das darf nicht in falsche Hände kommen, sonst kommt keiner mehr auf unsere Workshop.
Richtig.
Nee, also völlig klasse. Ja, paddeln und Wasser und fotografieren. Also erstmal danke für deinen Audiokommentar. Du warst da wohl gerade in der Kneipe irgendwo. Das ist schon nicht leicht, wenn man wirklich so mitten im Sprühwasser steht. Und ich denke, du hast das einzig Richtige gemacht. Erstmal Hand weg fotografieren, also wirklich das Ding einfach schützen, solange es geht. Oder dann eben weiter weggehen und mit einer entsprechend langen Brennweite im Telebereich arbeiten.
Ja, also das hatte ich mir schon beim ersten Durchhören auch gedacht, also als ich gehört habe, was das für Stromschnellen sind. Also im Grunde genommen eigentlich Wasserfälle, ja, Stunts im Wasserfall. Das ist ja abartig, 8 Meter tief. Hallo? Ja, das würde ich freiwillig ja, da würde ich nicht mal runtergucken, wenn ich nicht muss. Ich glaube, das wären so Momente, wo ich jetzt ganz persönlich mal nicht dahergehen würde mit Weitwinkel, um in der Situation und sowas einzutauchen, sondern da würde ich tatsächlich den Beobachter machen und mit starken Tele aus der Entfernung draufhalten.
Ja, man sieht es ja.
Hat sicherlich auch so einen Reiz, ne?
Ja, also in manchen Sportarten sieht man es ja, dass gerade beim, sagen wir, beim Skaten oder BMX oder solchen Geschichten, dass da wirklich die Fotografen ganz nah rangehen, oft mit einem sehr starken Weitwinkel,
ja,
um dieses Mittendrin-Gefühl ganz, ganz stark auszudrücken. Das kannst du bei sowas eigentlich nicht machen, weil wenn du da als Fotograf mitpaddelst,
da kannst du nicht fotografieren.
Es sei denn, du hast irgendwie eine Helmkamera, die dann noch irgendwie sich automatisch einen kleinen Scheibenwischer,
weißt du? So wie bei der Formel 1 mit diesen durchlaufenden.
Sowas, ja. Also man müsste da schon einen enormen technischen Aufwand treiben. Der geht natürlich nicht. Ja, insofern, ich denke, Johannes, du hast das Beste draus gemacht. Wir werden mal zu ein, zwei dieser Bilder linken.
Genau. Wir stellen die mit in die Shownotes. Könnt ihr mal reingucken. Finde ich also für die Situation gar nicht schlecht getroffen. Ich meine, es ist schon schwer genug, in dieser Gischt und in diesen Wellen und Wasserfällen überhaupt den Kajakfahrer, ja, auszumachen.
Und also den dann noch scharf zu kriegen und so weiter.
Ja,
also
das der dritte bewegt von sich ja auch, ja.
Genau, das dritte, was er gepostet hat, was dann eher so im Telebereich ist, das finde ich fast schon am besten. Also ja, da sieht man wirklich, was das für ein kochender Hexenkessel ist, wo die Leute da drin sind.
Richtig.
Übrigens, ja, wo wir gerade bei Audiokommentaren sind.
Ja, und Hexenkesseln.
Und Hexenkesseln, ja, was hat das mit Hexenkesseln zu tun?
Ja, weil in den Hexenkessel muss natürlich, wenn du eine gute Hexenkesselsuppe machen willst, auch eine Knollepolle mit rein.
Ach so, genau. Ja. Das versteht jetzt wieder keiner außer dir, aber es ist okay. Wir haben ihr habt die Möglichkeit, uns Audiokommentare zu schicken. Und wie ihr hört, spielen wir die auch gerne auf der Sendung. Am einfachsten kommen diese Audiokommentare zu uns, falls ihr ein iPhone habt und Audioboo benutzt. Dann müsst ihr einfach einen Tag namens Knollepolle dran machen. Das haben wir gewählt, weil man es sich merken kann. Also ich finde, man kann sich's merken.
Ja, kann man ja. Das ist ja inzwischen ein geflügelter Begriff geworden.
Jo, und dann landet das Ding automatisch bei uns so auf dem Rechner. Das ist also dann quasi automatisiert. Aber ihr dürft uns natürlich auch einen Audiokommentar als MP3 schicken. Hängt den einfach an eine E-Mail dran, schickt den an info@happyshooting.de und das kommt auch an. Nur direkter kommt's an per Knollepolle.
Ganz einfach. Ganz genau. Weil dann ist es quasi schon auf dem Rechner. Wir haben übrigens Twitter-Fragen gekriegt.
Oh, dann lass mal hören.
Herr Benson, der fragt, Lenz Baby, die Muse oder den Composer?
Also der kommt doch auf den Geschmack
an. Genau, also der Composer ist ja der eigentlich gar nicht mehr aussieht wie das klassische Lenz Baby, sondern der eher wie ein verkippbares Objektiv aussieht. Da kann man richtig in Ruhe scharf stellen und in Ruhe kippen und alles eben komponieren. Deswegen ja Composer. Da hast du Zeit. Und Muse ist, glaube ich, der, den du hast, ne? Wo man so ein bisschen ziehen, drücken, quetschen.
Na, ich habe den Vorgänger. Ich habe das alte Lenz Baby 2.0. Das ist quasi das. Das ist quasi so das.
Was ist dann die Muse?
Ja, Muse ist die neue Version davon, ganz einfach. Ach so. Weil du kannst bei den neuen Lens Babys kannst du ja auch Optiken wechseln. Das heißt, du kannst die Glasoptik rausmachen. Und
das
kannst
ging dann zwei ja noch nicht.
Genau. Ah. Kannst dann quasi eine Plastikoptik oder eine Lochblende oder eine Zonenplatte reinmachen.
Aber die Muse ist doch schon der mit diesem Schlauch noch, ne? Mit dem.
Das ist der, knautschen, den du so ganz organisch so knautschst, genau. Das ist das, was ich am besten finde, weil das macht. Ja, da kannst du eben so organisch arbeiten. Da musst du nicht viel erklären und so. Das gibt's jemand in die Hand und der macht nach einer halben Minute hui.
Spiel mal ein bisschen rum damit, ja. Ich persönlich finde für Fotos den Composer besser, weil der gibt einfach ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Reproduzierbarkeit in das Ganze. Geht natürlich ein Stück weit weg von der ursprünglichen Lens-Baby-Idee.
Ja, der Composer ist halt ein Objektiv.
Genau. Wenn auch ein.
Ein verrücktes.
Ein sehr dynamisches, sagen wir mal so. Aber durchaus mit sowas ähnlichem wie einem Schärfepunkt. Das Lens Baby 2, was du hast, und das Muse dann ja wahrscheinlich genauso, das fand ich für Video klasse.
Ja, dafür setze ich es auch wirklich gern ein. Das sieht man, wenn man auf happyshooting.de/workshop geht, da in dem Berlin-Video, da habe ich es eingesetzt.
Weil wenn du nämlich ein Video drehst mit der Spiegelreflex, dann hast du eigentlich auch beide Hände frei, weil du musst ja jetzt keinen Auslöser mehr drücken und so weiter. Man kann also die Kamera satt halten und links und rechts jeweils mit Zeige- und Mittelfinger oder sowas vorne eben ein bisschen kippen und knautschen und ziehen und ein bisschen wegschieben und sowas. Und das geht eigentlich relativ gut. Beim Fotografieren hat mich das immer eher ein bisschen genervt, weil ja, so mit einer Hand, dann hält man die Kamera nicht mehr so richtig stabil und naja, ist aber Geschmackssache wahrscheinlich.
So, dann beschwert sich Lady Lemming, warum gibt es kein Plugin fürs iPhone von Happy Shooting? Nein, ich habe keine erhöhten Ansprüche. Also erstmal sind das beim iPhone keine Plugins, sondern Apps. Und zweitens, schreib halt mal jemand eins.
Tja, zum Beispiel. Wir haben auch schon eine Anfrage gekriegt, warum wir nicht in den Happy Shooting Blog, den wir mit WordPress machen, warum wir nicht dieses WordPress Plugin oder Erweiterung für das iPhone einspielen, damit wenn man mit dem iPhone auf die Seite kommt, das eben besser lesen kann.
Ja, auch das ist wieder eine Frage der Wartbarkeit, der Bandbreite, der letztendlich der unbezahlten Zeit, die wir hierfür investieren.
Genau, weil jedes Plugin, was man auf die Seite macht, ist eben wieder potenzieller Pflegeaufwand. Dann sieht das Design wieder anders aus. Dann kommen wieder die ersten Anfragen, die mit dem iPhone draufgehen und sich dann fragen, wo ist denn jetzt das Menü? Ich will aber in die Bilder, die müssen das erst wieder ausschalten und so weiter und so fort. Also, naja. Bisher gab es zu wenig Anfragen, um sich da wirklich Mühe zu machen mit.
Jo.
Außerdem ist das iPhone ja dafür gemacht, das ganze Internet zu sehen. Das richtige Internet. Ja, was haben wir denn hier? Ach, Glasstaub fragt, ohne den Preis zu beachten. Das ist immer eine gute Frage. Eine ausgereifte 50D oder eine Bananen 7D kaufen?
Also mit Banane meint er, die reift beim Kunden.
Ja, nun, hast du schon mal eine 7D? Nee, ne?
Nö, aber...
Die gibt's ja auch noch nicht.
Die ist ja, die kommt ja erst noch. Ich würde mir die halt mal in die Hand nehmen. Du hast auf jeden Fall eine gesetzliche Gewährleistung auf das Ding. Die ist in Deutschland 2 Jahre. Das heißt, wenn das irgendwelche Mängel hat, die eben über reine Bedienbarkeit oder sowas hinausgehen, also wenn dir irgendwie das Objektiv abfällt und der das Bajonett kaputt ist oder sonst wie, dann hast du natürlich das Recht auf Ersatz oder nicht oder doch schon.
Doch schon.
Und eine 7D, ich meine, braucht man es oder braucht man es nicht? Also eine 7D hat halt ihre, was hat sie, 18 Megapixel und ein Crop-Sensor, ein APS-C.
Ja, hat die 50D
1,6er auch. Crop hat die 50D auch. Dann hast du mit der 7D halt entsprechend, wenn du viel mit Blitzen machst, hast du den Speedlight-Transmitter eingebaut.
Hat die 50D eigentlich Video?
Nicht, dass ich... Oh Gott, ich glaube nicht.
Ich kann hat fragen, die 50D fragen. Video? Ich weiß es gar nicht.
Du kannst fragen, ich kann sie nicht beantworten. Danke. Ich werde es im Laufe der Sendung, habe ich es rausgekriegt, ich sag's nachher.
Prima.
Ja, also also ich bin ja schon einer, der gerne mal das Neueste auch schnell ausprobiert. Also die 5D Mark II, die hatte ich dann doch recht flott. Und ich gehöre persönlich nicht zu den Leuten, die irgendwie ein halbes Jahr lang warten, wenn ich mit so einem Ding dann... Ja,
du bist so ein Early Adapter.
Ich bin ja auch schon auf Snow Leopard, da wirst du wahrscheinlich noch ein halbes Jahr brauchen dafür.
Jupp.
Das weiß ich. Und da ist auch nichts falsch dran. Ich meine, jeder wie er möchte.
Genau. Ich muss ja arbeiten, weißt du?
Richtig. Ich nicht. Insofern ist natürlich die Frage nach, was soll ich nehmen? Ja, das ist eine sehr...
Weißt du, ich würde das ganz anders machen. Entweder brauchst du jetzt eine Kamera oder nicht. Wenn du sie jetzt brauchst, kannst du nur die 50D nehmen, weil die 7D gibt es schlicht und ergreifend nicht. Und wenn du irgendwie noch 2-3 Monate warten kannst, dann wart doch einfach mal ab. Weil die 7D, sobald die draußen ist, da wirst du sehen, die Blogs und Foren, die werden voll sein von echten Berichten mit echten Testbildern und keinen Canon-Testbildern. Und ja, dann kannst du dich immer noch entscheiden. Die 7D klingt nicht nach einer schlechten Kamera, auch wenn ich das letztes Mal so habe anklingen lassen. Sie hat mich ganz persönlich enttäuscht, aber das heißt nicht, dass ich sie grundsätzlich schlecht finde.
Und übrigens, bevor du jetzt losrennst und irgendwie 1600 Euro für eine Kamera ausgibst, wenn du glaubst, dass die neue Kamera dich zu einem besseren Fotografen macht, hast du dich leider geschnitten.
Ja, das funktioniert nicht, ne.
Also generell gilt immer noch der Tipp, und wir sagen das nicht, weil wir Workshops machen, aber lerne mehr über Fotografie, über Bildgestaltung, über die kreative Seite der Dinge. Die Technik ist eine Seite, aber die bessere Kamera macht keine besseren Bilder und der Fotograf ist es letztendlich. Das heißt, mal einen Workshop besuchen oder sowas ist durchaus nicht unangebracht.
Tja, dann habe ich noch eine und dann machen wir kurz weiter mit dem Thema. Aber das hier, das kribbelt mich gerade. Der K.S. Üring oder K. Süring oder Xüring, der schreibt, ein Händler sagte kürzlich, der Canon Speedlight EX 430, ist also ein Blitz von Canon, mit der Leitzahl 43, ist zu schwach für einen Durchlichtschirm. Ist da was dran? Das ist totaler Quatsch.
Ja. Was hast du denn da für einen Händler? Also, der will dir ja nur wieder irgendwie einen dickeren Blitz verkaufen.
Wahrscheinlich. Das
ist wahrscheinlich die Motivation
dahinter. Also ich weiß nicht, was er für einen Durchlichtschirm hat. Vielleicht sollte er einfach mal die schwarze Hülle abnehmen, damit das da auch durchgeht, das Licht. Also mit schwarzer Abdeckung wird er das vielleicht nicht ganz schaffen. Aber wenn du einen richtigen Durchlichtschirm hast, ist das überhaupt kein Problem. Ich habe jetzt gerade am Wochenende Repros gemacht. Habe Gemälde, Ölgemälde abfotografiert für eine Einladung und für ein großes Poster, für eine Ausstellung. Da hatte ich zwei Blitze, das sind die Nikon SB26 gewesen. Ich glaube, die haben sogar noch weniger Leitzahl. Ich bin nicht ganz sicher, ich müsste nachgucken. Hab die durch einen Schirm leuchten lassen, weil ich schön sanftes Licht haben wollte. Und die Blitze, ich müsste jetzt lügen, sind auf ein Viertel oder auf ein Achtel Leistung gelaufen. Also du hast genügend Potenzial mit diesem Blitz.
Jo. Ja, wie gesagt, der will wahrscheinlich bessere Schirme, bessere Blitzer, was weiß ich, verkaufen. Das ist immer lustig, was einem die Händler sagen. Wir müssen mal, glaube ich, so, wer sich noch an Lemotox erinnert, die Volksentdummung, vielleicht sollten wir da mal eine Rubrik aufnehmen,
ja,
wo genau solche Sachen reinkommen.
Übrigens habe ich bei der Gelegenheit auch diesen Spider Cube ausprobiert.
Mhm.
Ganz interessante Ergebnisse. Habe ich jetzt aber nicht wirklich was vorbereitet für heute, müssen wir dann vielleicht mal verschieben. Aber ganz interessant, vielleicht muss ich das ein oder andere zurücknehmen oder ich muss mal ganz allgemein abrenten über Graukarten und sowas. Weil das ist interessant, das Ergebnis gewesen.
Das heißt, da kommt noch was von dir.
Ja.
Cool. So, dann wieder zurück zum weg von Twitter. Übrigens, danke für die Twitter-Fragen. Das ist geil, wie dir hier die Fragen reinpurzeln.
Jo.
Wir haben eine kleine Ankündigung, mal wieder Monis Motivklingel, die nächste Folge. Jetzt kommt die obszöne Ankündigung. Thema, ich weiß nicht, ob sie es so nennen wird, ist Arsch hochkriegen.
Und das geht nach dem Sexladen, den wir schon hatten.
Genau, nach dem Sexladen den Arsch hochkriegen. Sehr schön.
Ja.
Und zwar, es geht schlicht und einfach darum.
Kennst du ja, ne? Bück dich, Fee, Wunsch ist Wunsch. Kann ich mal kurz das Licht anmachen, warte mal.
Was? Okay, während Boris das Licht anmachen geht und seltsame Witze erzählt, ja, es geht letztendlich um das Thema Anlässe. Es geht letztendlich um das Thema Anlässe, Projektideen. Was bringt einen dazu, den Arsch hochzukriegen, wenn es um Fotografie geht? Wichtiges Thema, weil ja, oft kann man sich eben dann doch nicht aufraffen, das zu tun. So. Jetzt haben wir noch eine Twitter-Frage, die ist aber etwas asynchron. Die kam nämlich irgendwann.
Die kam letztes Mal. Wir hatten sie bei der letzten Sendung mit reingenommen, sind dann aber so dermaßen über die Zeit hinausgeschossen, dass wir gesagt haben, wir müssen sie verschieben auf diese Sendung. Und das habe ich dann jetzt dann hiermit auch getan. Gut. Können wir zum nächsten Thema kommen? Ach so, die Frage. Das war der John Fehrer. Der hatte gefragt. Chris Marquardt in Sonic, HS Frage, mit wie vielen Kameras Blitzen arbeitet ihr bei euren Shootings? In Klammern Hochzeit, Punkt, Punkt, Punkt. Und das passt ganz gut, weil du warst gerade auf dem Hochzeitsshooting und dann kann ich ja kurz erzählen, was ich so dabei habe.
Richtig, und davon kann ich jetzt einfach mal ein bisschen erzählen. Also, letztes Wochenende, Moni und ich haben die Hochzeit eines Freundes fotografiert, das war der Stefan und die Christine und die haben ja geheiratet, wie man es so tut auf einer Hochzeit und hatten uns gebeten, ob wir nicht fotografieren wollen, was wir auch gerne getan haben. Jetzt ist das mit dem Fotografieren natürlich immer so eine Sache, was sind da für Erwartungshaltungen, was will derjenige entsprechend haben. Das haben wir auch gleich im Vorfeld geklärt und die sind jetzt mal, na, ich würde mal sagen, ziemlich unspießig. Dann, oh je, jetzt trete ich gleich wieder ganz vielen Leuten auf die Füße. Nein, die wollten nicht diese ganz normalen formellen Bilder mit hier Brautpaar vor der Kirche, Brautpaar hier und da, sondern die haben ganz, ganz bewusst und ganz explizit um einen eher journalistischen Ansatz gebeten. Eher so eben Street und Journalismus und ein paar Candid-Fotos und die Gesellschaft ablichten und dass die Leute es nicht unbedingt merken und
alles ein bisschen natürlicher und
nicht so steif. Die Stimmungen einfangen, die Situationen einfangen, aber eben wirklich nicht unbedingt steif. Wobei es schon diverse Bilder zwischendrin gibt, wo dann Leute einfach auch mal gepostet haben, also sie gehören natürlich auch dazwischen rein.
Das machen die ja von ganz allein, wenn du erstmal loslegst.
Ja, und letztendlich waren wir dann eben unterwegs, die Moni mit ihrer Nikon D200, ich mit der 5D Mark II von Canon und wir haben fotografiert. Jetzt hast du natürlich bei der Hochzeit verschiedene Situationen. Also die Frage, mit wie vielen Kameras und Blitzen und so weiter arbeitet ihr bei euren Shootings, ist immer etwas schwer zu beantworten, weil speziell der Bereich Hochzeit, der stellt schon relativ hohe Ansprüche, nämlich ganz einfach dadurch, dass er viele verschiedene Situationen, viele Genres abdeckt. Also du hast eben die Fotografie im Lowlight-Bereich, das ist dann typischerweise in der Kirche. Da hatten wir es sogar noch so schwer, dass der Pfarrer war etwas, naja, etwas ängstlich, dass er da irgendwo etwas Probleme bekommt mit der Aufmerksamkeit der Leute und deshalb meinte er, also am liebsten hätte er gar keine Fotografie zugelassen. Letztendlich durften wir uns aber dann während dem Einmarsch und während ein, zwei Sachen ein bisschen bewegen, aber wir haben uns dann einfach strategisch...
Wie höflich.
Ja, genau. Wir haben uns strategisch nach ganz außen in die erste und zweite Reihe gesetzt, damit wir von beiden Seiten quasi die Sache in die Zange nehmen konnten, ohne viel rumrennen zu müssen. Moni hat ganz viel mit ihrem 24 bis 70 geschossen. Das 24-70 2.8 von Nikon ist immer noch eines der geilsten Zoom-Objektive, die ich kenne. Und ich habe in der Kirche hauptsächlich geschossen mit dem 80 bis 200 Magic Drainpipe 2.8. Das ist also auch so ein Ding, was da ganz gut funktioniert. Speziell wenn du eine 5D Mark II hast, wo du dann auch mal relativ rauscharm mit ISO 1600 oder sogar noch ein bisschen höher schießen kannst.
Wobei man mit dem Ding echt das Handling üben muss. Also es gibt's ja eigentlich nicht mehr, man kriegt es nur noch gebraucht. Gibt auch offiziell keine Ersatzteile mehr von Canon. Also selbst ein Gebrauchtkauf gut zu überlegen, wenn es nicht ein super Schnäppchen ist, hat eine super Bildqualität. Ich konnte es ja mal ausprobieren bei dir. Aber das Handling will echt geübt sein. Das Ding ist schwer, hat keine Stabi. Huiuiui.
Ja, Stabi kannst du aber setzen, indem du einfach Burst schießt. Das heißt, du schießt einfach klack, 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 3-4 Bilder.
Das machst du natürlich in der Kirche, wo der Pastor sagt, eigentlich lieber gar nicht, ne?
Das war mir dann scheißegal, weil wenn der uns nicht rumlaufen lässt und unsere Position suchen lässt, dann müssen wir uns auf eine andere Art und Weise ein bisschen einen Vorteil verschaffen.
Nee, finde ich gut.
Außerdem, ich fand es unheimlich klasse, weil dann mitten in der Messe haben dann plötzlich irgendwie Kinder angefangen hinten zu quengeln und ich dachte nur so, ha, jetzt hast du deine Ruhe, lieber Pastor. Na gut, das war dann ja okay. Also das war so die förmlichste, die formellste Situation, die wir da
also
hatten.
Also sprich, ausrichtungstechnisch auf John Ferrers Frage mal zurückzukommen. Ich muss dich da mal ein bisschen abwürgen.
Mach das. Wäre nicht zu viel.
Lowlight-Situation in der Kirche, sprich lichtstarke Objektive.
Lichtstarkes Glas, zu zweit immer besser. Also in dem Fall jeder eine Kamera. So war es übrigens den ganzen Abend lang. Und kein Blitz. Wir durften auch nicht blitzen. Blitz war verboten und deshalb...
Finde ich in der Kirche auch in Ordnung eigentlich.
Ich hätte auch nicht blitzen wollen. Wobei die halbe Verwandtschaft hat dann irgendwann zwischendurch auch ihre Kameras rausgeholt, ihre Point-and-Shoots. Die wussten natürlich nichts von dem Verbot. Und die haben natürlich fleißig geblitzt.
Ja, super.
Ja,
Pech gehabt. So ist das nun mal. Die haben halt nicht vorher gefragt, die haben halt einfach gemacht.
Und die haben halt ihre Point-and-Shoots und Oma Lieschen hat natürlich keine Ahnung, ob der jetzt der Blitz angeht oder nicht. Das macht die Kamera ja.
Sehr geil, ja.
Naja, und dann ist natürlich dann die nächste Situation, so ein Empfang, Sektempfang, ein bisschen im Freien. Da kannst du, also da habe ich dann umgestellt auf meinen 24 bis 105 von Canon, das mit der Lichtstärke 4. Das ist so mein Allround-Objektiv, das hat da auch unglaublich gut funktioniert. Da kannst du mal eben was auf 105 mm ranholen oder eben mit 24 einigermaßen weitwinklig fotografieren. Und das habe ich viel benutzt bei den Aufnahmen draußen. Gegen später dann so Abendessen, das waren dann Aufnahmen drinnen. Da war es dann eher noch mehr Lichtstärke, also Thema 50-1-4 dann bei mir.
Hui.
Ja, das ist aber, also da kannst du dann auch...
Ist ja normal für solche Sachen, aber ich hätte jetzt gerade gedacht, dass du in der Kirche noch mehr gebrauchen können.
Nee, wie gesagt, da war man recht stationär, da konnte ich dann auch irgendwie die Kamera recht ruhig halten. Das konnte ein bisschen vorne auf der Stuhllehne vom Vorhof und so, das ging dann ganz gut. Nee, und bei so einem Empfang, da bist du dann mehr unter, bei so einem Essen, beim Essen selber haben wir nicht viel fotografiert, weil A, wollten wir essen.
Ja, und B, gehört sich das nicht.
Nee, es ist so ein Ding, Bilder von Leuten, die gerade am Essen sind, ist immer etwas schwierig, die schön aussehen zu lassen. Also wenn du gerade so einen Mund halb offen hast und dann eine Gabel reinschiebst, das sieht ganz selten gut aus.
Obwohl das natürlich auch Hochzeitsfotos wären, die hat nicht jeder.
Naja, aber dann hast du einige Leute, die ziemlich sauer auf dich sind. Also das ist, wir haben dann schon so ein bisschen Essen und auch mal so ein paar dokumentarische Sachen vom Essen selber, ein bisschen die Buffetplatte und so. Also das war ganz gut. Also da eher lichtstark.
Weißt du, was ich dann immer versuche? Was heißt immer? So viele Hochzeiten hatten ich. Ja, hatte ich ja nur noch. Hochzeiten hatte ich noch gar keine, aber Feiern mit Buffet hatte ich ein paar. Da versuche ich hinter das Buffet zu kommen, also auf der Seite, wo die Kellner immer nachlegen, und dann eben zu fotografieren, wie vom Buffet genommen wird.
Ja, klar.
Mit den einzelnen Positionen. Kommt ganz gut mit ein bisschen Weitwinkel so. Ach, ich schwärme schon wieder. Mach weiter.
Also öfter auch mal ein Detail rauspicken, das ist ganz wichtig. Eben auch mal wirklich ran ans Buffet und mal ein halbes Radieschen mit einer Viertel Salami zeigen oder so. Dann war es immer ganz interessant, die Lichtsituation auszunutzen. Du hast ja eben Licht und das gegebene Licht. Also wie gesagt, mit Blitz habe ich überhaupt nicht gearbeitet. Ich hatte einen in der Tasche, aber... Das war nicht nötig. Mit Blitz also nicht. Lichtsituation ausnutzen.
Wenn du den Blitz in der Tasche hast, nützt er dir übrigens auch nichts. Also nicht, dass es vielleicht da...
Ja, ich hätte ihn ja rausnehmen können.
Ach so.
Ja. Und dann, also zum Beispiel, du fotografierst eben mal was Essensartiges. Das kommt immer ganz gut, wenn du ein bisschen Gegenlicht hast. Also wenn von hinten Lichtquelle auf das Essen scheint, dann glänzt das mehr und kommt besser. Dann gab es noch als letzte Situation. Und das ist, wie gesagt, der Grund, warum Hochzeitsfotografie nicht so leicht ist, weil du halt doch viele Situationen abdecken musst. Später noch die Party. Also da waren dann übrigens ein klasse Tag.
Und die hatten eine geile Band.
Was Band und Musik angeht, absolute Hammerband. Also das war wirklich so im Jazz-Funk-Bereich im süddeutschen Raum so, ja, die waren so unter der Creme einzuordnen, unter der Creme de la Creme.
Man kann das hören, Chris, du hast doch so einen Beitrag gemacht in deinem Daily-Foto-Tipps.
Ich habe einen Beitrag, der ist zwar am Anfang etwas verzerrt, weil ich
ja, weil es halt zu laut stand, ist.
Aber,
ja.
Aber da hört man im Hintergrund so ein bisschen die Band. Das hat schon richtig Laune gemacht. Also das waren Vollst-Profis, die auch zum Teil wirklich mit, die zum Teil an irgendwelchen Hochschulen lehren und zum anderen Teil irgendwie mit großen bekannten Namen auf der Bühne stehen. Also das war, aber egal, Musik hin oder her. So eine Band willst du natürlich auch fotografieren. Mhm. Und wir haben dann, naja, gut, also du willst Situationen finden, die funktionieren. Das ist auf der Bühne nicht immer ganz einfach, weil das ist natürlich viel Gerümpel auf der Bühne. Also nicht Gerümpel, aber da ist das natürlich 1000 Stative und Mikrofone und Kabel und hier noch ein Beckenständer und da noch ein Keyboardständer und dort noch was. Also da hat sich bewährt, dass man einfach rangeht, dass man Details rauspickt. Mhm. Und die ungewöhnlichsten Bilder, oder was, ungewöhnlich sind sie nicht, aber die Bilder, die so von interessantesten, auch vom Licht und von der Perspektive geworden sind, die sind die Bilder, die ich von hinten gemacht habe. Also die Band, die stand in einem Pavillon mit Glaswänden und man konnte rausgehen und konnte außen rumgehen. Und dann bin ich einfach mal nach draußen gegangen und habe durch die Glasscheiben die Band fotografiert.
Du bist ja ein Fuchs.
Ich bin ja ein Fuchs, genau. Und dann kannst du nämlich plötzlich mit anderen Reflexionen spielen. Dann hast du plötzlich die Glasscheibe, die übrigens auch, wenn sie schmutzig ist, wenn man nah genug rangeht, dann sieht man den Schmutz nicht. Das ist so ähnlich wie mit dem Kratzer auf der Linse, wenn das dann sieht man auch nicht. Dann gehst du also nah genug ran und wenn du dann so versuchst, den Winkel zu kippen, mal ein bisschen ausprobierst, nach rechts und links zu kippen, dann kamen in dem Fall von der Seite, das war in so einem Park, in so einem kleinen, kamen dann so von den Straßenlampen dort noch Reflexionen mit rein, die ich dann entsprechend noch ganz bewusst eingesetzt habe. Die dann quasi vor, also du musst dir das anschauen. Schaust mal auf, wo war es, auf Flickr.com.
Monis Motivklingel hat das Bild auch drin.
Genau, Monis Motivklingel, letzte Folge, hat das auch drin, richtig. Da können wir auf jeden Fall mal hinlinken. Und da ging es nämlich ums Thema Regeln brechen und damit haben wir eigentlich einige Regeln gebrochen. Moni hat auch noch einen klasse Regelbruch gemacht und zwar hat sie Bilder mit langer Belichtungszeit von den Sängerinnen der Band fotografiert, aber mit einem Blitz auf dem zweiten Vorhang. Also bevor der Verschluss wieder zumacht, hat er noch kurz geblitzt. Das heißt, du hast irgendwie so ein, zwei Sekunden völliges Verwackel und dann dieser eine Blitz, der einen Teil des Bildes einfriert.
Mache ich total gerne, wenn ich auf der Tanzfläche mit rumlaufe und die Leute beim Tanzen fotografiere. Allerdings mache ich dann nicht ein bis zwei Sekunden, sondern ich versuche so auf einer Zehntel mich zu bewegen.
Ja, aber es gibt einen klasse Effekt.
Absolut.
Und von wegen Bild muss scharf sein oder sowas. Nee. Damit zeigst du nämlich dann auch richtig die Bewegung und hast trotzdem noch Detail im Bild.
Du fängst Stimmungsbilder ein. Das ist.
Also das hat, hat extrem gut funktioniert. Und,
aber man produziert auch enorm viel Ausschuss. Also das, man darf jetzt nicht sagen, okay, das müsst ihr so einstellen auf zwei Sekunden und den Blitz und dann habt ihr hinterher eine Serie von 100 Fotos, die sind alle genial, 100 von 100, das ist nicht so. Also wenn dann von 100 Fotos zwei, drei dabei sind, wo du sagst, wow, dann ist das schon gut.
Ja, also wie viel Bilder ich behalte beziehungsweise wie viel wir abgeben, das ist dann ein bisschen mehr, als wir normalerweise aussortieren würden. Normalerweise ist es noch weniger, aber nur um dir mal so eine Zahl zu geben, wir haben gemeinsam ca. 1200 Bilder geschossen. Mhm. Also jeder so um die 600.
Jetzt aber für den ganzen Tag.
Für den ganzen Tag, ja. Und wir haben es dann runtergebrochen auf ca. 200 Bilder.
Ja.
Und das werden die bekommen.
Kenne ich.
In Form von einer, ja, wie gesagt, es sind Freunde, also wir verkaufen denen die Bilder nicht, die kriegen die geschenkt. In Form von einer Slideshow, in Form von einem großen PDF und natürlich in Form der ausentwickelten Bilder, so dass also in als Dateien, da können die selber sich die Bilder vergrößern, wie sie wollen.
Mhm. Ja, also ihr hattet dabei quasi zwei Kameras, jeder eine.
Richtig.
Moni hatte den Blitz, der in der Kamera war.
Richtig.
Benutzt.
Und das 24 bis 70 Objektiv.
Auf alle Fälle lichtstarke Objektive, einmal das Zoom und einmal das 50er.
Richtig. Und für mich war es das 80 bis 200, auch lichtstark 2.8, das 50 1.4 und mein Leib- und Magenobjektiv das 24 bis 105.
Das ist cool.
Für Tageslicht.
Ja. Ja, das ist ähnlich. Wenn ich unterwegs bin, habe ich also normalerweise bei normalen Geschichten eine Kamera dabei. Wenn es wirklich wichtig ist, habe ich noch einen zweiten Body als Backup. Und dann habe ich eben so den Klassiker, das 24-105 dabei. Ich habe in der Regel was Lichtstarkes, also sprich das 50-1.8 oder jetzt auch das 85-1.8, das ich inzwischen also richtig lieben gelernt habe. Ich benutze das 50er immer weniger, außer ich brauche es von der Distanz eben einfach. Und ab und an habe ich dann mal, je nachdem, was ich jetzt mache, so wenn ich auf der Tanzfläche bin, habe ich gerne einen Weitwinkel drauf, also ein 17 bis 40 zum Beispiel, weil das einfach nochmal ganz andere Perspektiven bringt. Also ich laufe ja richtig zwischen den Tänzern dann rum und versuche die dann einzufangen. Und dann brauchst du halt auch mal beide Leute drauf und nicht nur einen. Da bin ich mal gespannt, was ich in Zukunft machen werde. Ich habe mir nämlich dieses Sigma 12 bis 24 gegönnt. Damit muss ich mal ein bisschen üben gehen. Könnte also sein, dass ich dann damit losziehe. Blitz habe ich dann in der Regel einen dabei, mit dem ich dann auf der Tanzfläche rumlaufe. Das ist das 550EX, also der mit TTL-Steuerung. Den stecke ich dann auf die Kamera, mache die ETTL-Steuerung an und noch eine Blitzkorrektur ein bisschen nach unten, weil ich das nicht alles zuflashen will. Ich will ja die Lichtstimmung haben auf dem zweiten Vorhang, also wie Moni das auch gemacht hat. Und wenn ich dann noch andere Geschichten vorhabe, also wenn ich so ein bisschen Strobist-mäßig unterwegs bin und da halt eine Fotoecke habe oder Porträts gemacht werden sollen oder sonst irgendwas, wenn ich die Halle irgendwie heller brauche, dann habe ich zwei oder drei Blitze auf Stativen, die ich über Funk auslöse, noch dabei. Und meistens noch ein Blitz als Backup, falls mal einer ausfällt. Das habe ich so dabei.
Jo. Man kann übrigens auch ganz andere Hochzeitsfotos machen.
Ja. Und zwar ist das ein neuer Trend aus den USA, sozusagen. Ich glaube zumindest, dass er daherkommt. Trash the Dress.
Ja, zerstör das Kleid.
Trashthedress.net gibt es da eine Webseite. Trashthedress.net. So ist richtig. Und da hat uns der Kai nämlich geschrieben. Der schreibt hier: Hallo, ihr beiden, Hochzeitsfotografie mal anders. Habe am 20.12. letzten Jahres im NDR-Fernsehen einen Bericht darüber gesehen. Ja, eben trashthedress.net. Und er schreibt noch anbei einen Bericht vom NDR. Da hat er uns also das Video tatsächlich in die E-Mail gehängt, in einer schlechten Qualität, hat aber völlig ausgereicht. Dürfen wir aber nicht weitergeben. Ist halt NDR, ist ja Copyright. Aber guckt mal rein. Trashthedress, alles mit Bindestrich. Trash-the-dress.net. Vielleicht gibt es das ja, da was noch
ist
zu sehen.
Denn? Was ist es denn?
Das sind Hochzeitsfotos. Und zwar nimmst du jetzt die Braut und fotografierst sie und im Laufe dieser Fotosession wird dieses Kleid zerstört.
Das ist dann aber eher nach der Hochzeit, oder?
Das ist dann nach der Hochzeit. Das machen viele übrigens dann auch ganz weit nach der Hochzeit, also dann zum Hochzeitstag oder zum fünften Hochzeitstag oder irgendwann viel später. Und dann wird das richtig zerstört. Also sei es, dass sie damit ins Wasser gehen, dass dann noch die harmlose Variante oder dass es tatsächlich mit Farbe überschüttet wird oder dass man sich wirklich in den Dreck legt damit, dass man es zerreißt, ja, zerfetzt. So auch durchaus erotisch kann das ja sein, ja, wenn da drunter dann das Mieder zum Vorschein kommt. Aber es ist halt hinterher wirklich kaputt. Ich meine, was soll das noch im Schrank hängen und vollstauben und will jetzt niemandem zu nahe treten, aber die meisten passen dann nach einigen Jahren sowieso nicht mehr rein.
Hast also, du gesagt.
Mir persönlich passt mein Hochzeitsanzug auch nicht mehr. Ja, ich weiß auch nicht, welche Wichtel das Ding einfach enger nähen. Ja, das finde ich also unverschämt. Also wenn jemand diese Wichtel mal erwischt, watschen links, rechts. Aber diese Idee, ja, also wirklich mal was ganz Edles und ganz Feines zu nehmen und da richtig rustikal mit umzugehen und zu sagen, scheiß drauf, das Ding wird jetzt kaputt gemacht. Aus dem langen Kleid machen wir jetzt mal ein kurzes Kleid. Ja, da schneiden wir mal was ab und die ganze Session wird mitfotografiert. Da entstehen teilweise richtig geile Fotos. Das ist richtig klasse.
Das ist auf jeden Fall ein interessantes Ding, ja. Das Ganze ist hier, wird hier hochgezogen von Sascha Moll, der ja, der das als Business hochgezogen hat. Also der macht auch normale, das Hochzeitsfotograf macht auch normale Sachen, aber hat damit zumindest eine Nische gefunden, mit der er auch nochmal ja, ganz, ganz interessante Dinge rausbringt. Also
falls jemand diesen NDR-Fernsehbericht findet vom 20.12., vielleicht steht er ja irgendwo bei YouTube rum, ich weiß
ich glaube,
ja
nicht. Der ist dort auf der Website, kann das sein?
Ist der da sogar drauf?
Also ist hier ein cooles Video? Auf die richtige Kulisse kommt es auch beim Foto fürs Leben an, beim Hochzeitsfoto.
Genau, das ist es auf der Website. Also kann man sich direkt dort anschauen.
Dann verlinken wir das und dann schaut da mal rein. Absolut sehenswert, wie ich finde.
Jo. Dann würde ich mal sagen, dass wir langsam, das haben wir doch wieder irgendwie eine Stunde geschafft, kann das sein?
Ja, da kommen ja auch viele Twitter-Fragen. Wir haben aber noch ganz schnell eine Aufgabe aufzulösen.
Ja, und sollen wir, bevor wir das tun, noch eine ganz kleine Twitter-Runde machen?
Ja, mach doch gerne mal. Was hast du denn noch?
Also, was Dr. Stosch fragt, was für eine Leistung sollten Strobis-Blitze haben für Outdoor? Blitzempfehlung. Kannst du was zu sagen?
Also grundsätzlich, wenn du draußen bist bei Tageslicht und du willst das Sonnenlicht überstrahlen, dann kannst du nie genug Licht haben. In der Regel ist das aber mit dem Strobis-Ansatz gar nicht wirklich möglich. Das heißt, du kannst den Blitz höchstens als Zusatzlicht nehmen, als Aufhelllicht. Das geht dann noch, wenn es nicht gerade prallster Sonnentag mittags ist. Also wirst du dir sowieso ein Schattenplätzchen suchen, wo du dein Ding ziehst. Und wenn du im Schatten bist, dann ist schon wieder die Leistung gar nicht mehr so relevant, weil du wirst sehr, sehr kurze Distanzen haben. Du wirst die Leistung eventuell sogar runterregeln. Ich bin mit den SB26 bisher noch klargekommen. Oder halt mit dem Canon, mit dem 550EX. Welche Leistung die jetzt haben, musst du selber nachlesen. Ich habe das nicht im Kopf, weil ich habe mir da nie einen Kopf drum gemacht. Ja, ich nehme die Dinger, ich stelle die ein und diese Leitzahl, auf die kannst du dich eh nicht verlassen. Da musst du mich immer gucken, wie die Leitzahl angegeben ist. Die einen geben die Leitzahl an bei 105 mm gezoomt, die anderen bei 85 mm gezoomt, die nächsten bei hier, die nächsten bei da und die einen bei ISO 100 und die nächsten bei ISO 200. Also verlass dich da nicht drauf, was da steht. Nimm einen Blitz, den du manuell gut einstellen kannst und leg los.
Jo. Eine Frage noch, sind einige, aber die Zeit haben wir jetzt nicht. Hui Runner schreibt, hallo ihr beiden, wie verhindere ich beim Blitzen, dass Vordergrund überstrahlt ist und Hintergrund absäuft, trotz ETTL? Also, das ETTL-Blitzsystem ist so gebaut, dass es für den Benutzer eigentlich ganz einfach ist. Und an manchen Ecken finde ich, dass je mehr man eingreifen will, desto schwieriger wird es.
Ja, es ist so.
Es ist so. Das heißt letztendlich, wenn du bei deiner Kamera, also zum Beispiel misst das ETTL die Helligkeit von verschiedenen Punkten durch einen Vorblitz, von verschiedenen Punkten im Bild, speziell im Vordergrund und macht das basierend auf den ausgewählten und eingeschalteten Fokuspunkten. Am besten funktioniert ETTL in meiner Erfahrung, und ich blitze hier im Studio immer manuell, also ich benutze ETTL eigentlich fast gar nicht. Am besten funktioniert es in meiner Erfahrung, wenn man die Kamera entweder auf Blendenvorwahl oder Zeitvorwahl stellt und alle Fokuspunkte anschaltet. Dann kann das ETTL messen, und zwar eben den kompletten Vordergrund. Und dann funktioniert es in der Regel ganz gut.
Ja, also auch diese ganze ETTL-Kram, sobald du Auslöser irgendwie halb drückst und dann verschiebst, und das ist alles nichts.
Ja.
Es kann sein, dass Nikon das besser macht, aber
also, ja.
Ich gehe sogar oft so weit, dass ich den Blitz tatsächlich auch manuell einstelle, wenn er auf der Kamera ist. Und ich bin in der Kamera auf dem manuellen Modus, ich habe den Blitz auf manuellen Modus, wir haben digitale Technik, ich habe ein Display, ich mache 3, 4, 5 Probeschüsse, was brauche ich denn? Und dann lege ich los.
Richtig, und was oft auch nicht funktioniert, wir predigen ja immer, wenn es darum geht, den Fokus zu bestimmen, beziehungsweise den Punkt, auf den die Kamera scharf stellt, auch wirklich zu bewusst zu beeinflussen, dass man nur den mittleren Fokuspunkt anschält, dann halb abdrückt, damit er scharf stellt und dann umkomponiert, also dieses Focus und Recompose. Das bringt den ETTL oft auch durcheinander. Das heißt, der bringt nicht umkomponieren, sondern wirklich draufhalten, abdrücken, fertig.
Das passiert genau dann, wenn du zum Beispiel auf dem hellen Gesicht anvisierst. Also er misst dann ja die Belichtung. Dann kombinierst du um. Jetzt ist der Fokuspunkt irgendwo auf dem dunklen Hintergrund oder auf dem dunklen Anzug. Und jetzt löst du aus. Jetzt kommt der Vorblitz. sieht den dunklen Hintergrund oder den dunklen Anzug, versucht den wieder auf neutral grau zu ziehen und pumpt raus, was das Ding an Leistung hat und zack ist das Gesicht überbelichtet. Das ja. kannst du nur vermeiden, indem du entweder auf dem Gesicht scharf stellst und dann eine Belichtungsmessung machst, muss man in deiner Anleitung gucken, wie das geht, häufig mit der Sterntaste, und dann diese Belichtung speicherst, wird also ein Vorblitz ausgelöst, irritierend für die Leute, weil die denken, jetzt ist das Foto gemacht, hast du aber noch gar nicht. Dann komponierst du um und löst aus, kannst du vergessen, wenn es schnell gehen muss. Also richtigen Fokuspunkt wählen, damit arbeiten, einfacher.
Ja. Tja, ohne Blitzarbeiten ist noch einfacher.
So. Absolut.
Jetzt aber Moment, jetzt kommt wieder die magische Kiste mit dem Lagerschaden. Ja, es tut noch. Erstaunlich, erstaunlich.
Ja, das ist echtes
wir haben eine, wir haben eine Sexspielzeug. Sag da erstmal nichts zu. Ich weiß ja nicht, was du und also nee.
Ups, hatte ich gesagt, nicht Sex, aber vielleicht ist es
auch ein Sex. Verstanden. Nee. Das war ein kleiner Skype-Aussetzer.
Das ist, glaube ich, eher dein Gedankengut. Na gut.
Nein, wir hatten es ja heute schon mal davon.
Ja. Willst du mal anfangen zu würfeln?
Ja, welche Aufgabe lösen wir denn eigentlich auf?
Die Wahlaufgabe.
W-A-H-L.
25 Bilder.
25 Bilder, davon disqualifiziert einer, hat mal wieder ein Bild aus der Schublade rausgezogen. Ihr sollt doch ein neues Bild machen. Also 24 mal Dankeschön. Einmal du. Jetzt wird gewürfelt. 24 Bilder. 74.
Das ist etwas zu viel. 30.
Na? So, 96.
68.
Auch nicht, sag mal. 67, sag mal.
60.
Na, wir tasten uns ran. Die 7.
Die haben wir.
Die haben wir. Wir haben einen
7. Magmaxan ist das.
Magmaxan. Das Bild heißt. Naja, man kann es nicht aussprechen. Das ist eine der modernen Smiley-Varianten mit den zwei Dächtern nebeneinander für den Titel. Und es geht um Wahl. Und was macht er? Er fotografiert ein Wahlplakat. Das ist ja mal naheliegend.
Ja.
Hast du es vor dir?
Habe ich vor mir.
Ja. Ich find's ganz interessant, weil was natürlich hier abgeht, es ist eigentlich ist es mal so ein 0815-Foto, aber er hat das Ding nicht in die Mitte genommen, sondern er hat den kompletten Teil an den linken Rand. Das ist nicht mal mehr Drittel, das ist sogar noch weiter. Also es ist im Prinzip so ein Foto, was aus zwei Hälften besteht. Belichtung ist gut, so im Bereich, wo ich sage, jawohl, das passt. Und dann haben wir, das ist ein SPD-Wahlplakat, also mit Rot viel drauf. Und im Hintergrund auf der rechten Seite des Bildes ist der Wald oder ist irgendein Baum und der ist ganz grün. Das heißt, wir haben hier noch so einen ganz starken Rot-Grün-Kontrast.
Ja.
Das finde ich spannend.
Und wir haben einen lustigen Namen.
Und dann haben wir André Stinker. Ich weiß ja nicht, wie man so heißen kann. Sag mal, Pech gehabt.
Ja.
Also das ist der Mann da drauf und dann ist der noch...
Der wird seinen Namen wahrscheinlich bald ändern.
Und das ist
in was? Peter.
Hm?
Peter Stinker. Na gut, esse. Mach weiter.
Verstehe ich es nicht, aber und
war nicht so gut.
War nicht so gut. Und ist natürlich auch lustig, weil so wie das aufgehängt ist, hat der Mann einen ziemlichen Eierkopf oben. Das liegt aber wohl an einem Knick im Plakat.
Ja, der hat einen Knick in der Optik.
Tja.
Der sieht überall so ein jetzt kann ich schon gar nicht mehr sprechen, ich mache mich schon bald in die Hose. Der sieht überhaupt ein bisschen wie ein Schellfisch aus auf diesem Plakat, durch diesen Knick in diesem Plakat. Weißt du, so links, rechts, so ein bisschen Feldmann-mäßig. Naja.
Ah, okay.
Wie auch immer.
Ich glaube, du brauchst irgendwas zu Abendessen, sonst.
Ich unterzuckere, glaube ich, gerade. Das ist normal, ich weiß aber, was ich meine und das ist gut so.
Tja.
Ja.
Dann würde ich sagen.
Du hast jedenfalls gewonnen. Ich weiß noch nicht genau was, aber schick mir mal einfach deine Adresse an info@happyshooting.de. Und ich wollte nochmal auf ein Bild hinweisen. Und zwar ist das die Nummer 10 von User Klasa66. Gewitter über Berlin.
Ja.
Das ist kein Foto, sondern das ist eine Illustration. Also es ist schon ein Foto, aber das, was wir sehen, ist nicht das Foto, sondern er hat das zusammengebaut aus mehreren Fotos. Hat also da den Reichstag fotografiert, hat Wolken fotografiert, hat einen Mond fotografiert oder hatte die wohl schon mal fotografiert und hat das jetzt zusammengebaut zu einer, wie ich finde, recht beeindruckenden Illustration in Schwarz-Weiß. So richtig so eine Unwetterstimmung mit Blitz drinne und ein riesengroßer Mond, der am Himmel steht. Und
ah, jetzt sehe ich es in groß, ja. Das
mit Regen noch darüber. Hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen, weil, also einmal finde ich die Arbeit ganz gut gemacht, also die Blitze finde ich vielleicht ein bisschen kitschig übertrieben, aber okay. Aber ich finde es schön, wie er diese Wolken da quasi über diesen Reichstag hat fallen lassen, also die sacken da so richtig drüber. Es gibt da so eine Kante ganz links oben, wo diese vorderen Wolken anfangen, wo ich nicht ganz weiß, ob das wirklich sauber geschnitten ist. Aber also diese ganze Stimmung gefällt mir, diese Kontraste, die Linien, der Reichstag ist ja in einem recht starken Weitwinkel offenbar aufgenommen. Das gibt diesem Ganzen so eine Dramatik und er hat auch irgendwo die Originalbilder verlinkt. Da sieht das irgendwie völlig normal aus. Und diese Illustration, die da draus entstanden ist, diese Collage, da habe ich richtig... Also man sagt immer, ein gutes Bild ist, wenn man irgendwie länger als 2 Sekunden drauf guckt. Und da habe ich also bestimmt eine Minute vorgesessen und habe mir das angeguckt und verschiedene Ecken mal analysiert, wie er so die Wolken da reingemacht hat mit den Kontrasten und den Lokalkontrasten und so. Das finde ich toll.
Ist wirklich gut gemacht, ja. Also das ist, da ist er mit Sicherheit einen halben Tag oder länger dran gesessen.
Ja, schöne Photoshop-Arbeit.
So. Danke alle fürs Mitmachen. Wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann habe ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Und zwar habe ich ein neues Blog angefangen. Ich habe ja sonst nichts
zu tun. Du hast ja sonst nichts zu tun.
Genau, es gibt jetzt auf chrismarquardt.com gibt es jetzt einen Blog und das ist auf Englisch. Und es entwickelt sich so ein bisschen zu meiner Soapbox. Also wenn mich was nervt oder wenn ich aber denke, Mensch, Leute, jetzt kommt doch mal, werdet doch mal wieder normal, dann schreibe ich darüber. Ich habe was über Bildanalyse geschrieben. Ich habe jetzt gerade einen aktuellen Artikel geschrieben zum Thema, wie böse ist das mit der Nachbearbeitung von Bildern? Darf man das eigentlich? Wird ja doch immer wieder mal, also man kriegt ja immer wieder mal so um die Ohren dieses, wenn man ein Bild vorzeigt, da ist aber Photoshop, oder?
Also, da gibt es auch einen ganz tollen What the Duck.
Ja. Also das Thema habe ich mal aufs Korn genommen. Ist eigentlich nichts Neues. Wir reden ja da auf dem Workshop auch immer wieder drüber, was man darf, was man nicht darf, beziehungsweise dass man in Anführungszeichen künstlerischen Bereich ja dann relativ viele Freiheiten hat. Das haben wir auch gerade bei dieser Illustration gesehen. Deshalb denke ich, passt es auch rein. Mhm. Also wer es interessiert und wer des Englischen mächtig ist, der kann gerne mal auf chrismarquardt.com, also chris, marquardt.com nachlesen unter Blog.
Du buchstabierst so deinen Namen immer so dermaßen schnell. Mich würde mal interessieren, ich mache jetzt mal eine offizielle Umfrage unter den Hörern. Kriegt das irgendeiner so schnell mit? Bin ich so langsam?
Nee, aber die Wiederholung macht's doch.
Ach so.
Ich sag das doch auf den Daily Photo Tipps dauernd.
Ja, aber auch so rasend schnell. Ich weiß gar nicht, mal gut, bei den neuen iPods kann man es langsamer laufen lassen. Ja, ich meine, für die Amis ist dein Name ja noch schwieriger wahrscheinlich.
Du weißt doch, die Leute haben schon eine Idee, wie man es schreibt, die ist nicht ganz richtig und dann brauchen sie eigentlich nur noch eine kleine Bestätigung. Außerdem rede ich halt gerne schnell.
Vielleicht solltest du einfach die alle anderen Synonym-Domains auch noch registrieren.
Nee, keine Chance, habe ich keinen Bock drauf. Entweder die Leute finden mich oder nicht. Ich will ja auch eigentlich nur von denen gefunden werden, die meinen Namen richtig schreiben können, weißt du?
Ach, sonst noch bist du, verstehe.
Aha.
Übrigens, der Mertom schreibt hier noch, das ist ein schöner Abschluss hier. Wenn man aktuelle Folgen mit den alten vergleicht, dann fällt auf, dass ihr euch viel professioneller anhört. Sprachtraining? Nee, wir haben einfach bessere Mikros.
Genau, die Kamera macht ja auch das Bild, so macht das Mikro ja auch den Ton.
Natürlich. Du hattest ja ein Sprachtraining.
Ja, aber das war weniger, wie spreche ich jetzt das folgende Wort aus, sondern eher
gesundheitlich.
Wie kann ich verhindern, dass ich mal wieder irgendwie die Stimme verliere?
Mhm. Tja. Ich habe das auch nicht, aber ich singe viel im Auto.
Und unter der Dusche.
In meiner Badewanne bin ich Kapitän.
Dann würde ich sagen, wir beenden jetzt die Folge. Ich fange schon mal an. 3, 2, 1.
Happy Shooting!
Jetzt drehen sie völlig ab. Was? Wer zittert?
22 Zwergziegen.
Oh, ich sehe, du warst schon fleißig.
Ja, ein bisschen.
155, 2 Einträge.
Nö, es sind mindestens 5, 6 sind jetzt drin.
Ich muss mal aktualisieren.
Ich war nämlich wirklich fleißig, man.
Menno.
Ja, Tümmel schon. Und rede ich nie wieder.
So. Ja. Das macht den Podcast kürzer.
Ah, klasse.
Gleich kommt Tanja und gibt mir meine Beruhigungspillen.
Du Elektan nehmen musst.
Ja, leicht übersteuert, so. Aber...
Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir nicht mehr Pizza essen während dem Aufnehmen.
Das kann auch sein. Heißt es nicht während des Aufnehmens?
Ach, Schnauze.
Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic. www.nsonic.de.
Check out this show and more great photography podcasts at photocastnetwork.com. photocastnetwork.com.